Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon. Herzlich willkommen zu diesen Informationen am Abend. Der Traktor als Protestmittel, er hat Konjunktur. Nach gestern haben auch heute wieder zahlreiche Landwirte mit Traktoren demonstriert. Heute nicht gegen die Agrar- und Umweltpolitik der Bundesregierung, sondern für mehr Umwelt- und Tierschutz in der Landwirtschaft. Wir berichten gleich. Außerdem wirft die morgen beginnende Libyen-Konferenz ihre Schatten voraus. Wenn das Treffen zu einem Erfolg wird, dann könnte das auch Folgen für die Bundeswehr haben. Die Verteidigungsministerin schließt einen Einsatz zur Sicherung einer Waffenruhe in Libyen nicht aus. Zu unserem ersten Thema. Auch der Landwirtschaft geht es so wie vielen Branchen derzeit. Auch sie steht auf dem Prüfstand und muss sich den neuen Herausforderungen der Zeit anpassen. Wie viel Klimaschutz ist notwendig? Wie viel ist verträglich? Diese Frage scheidet auch die Geister der Landwirte. Gestern Proteste gegenständig neue Richtlinien zum Schutz der Umwelt. Heute wiederum genau das Gegenteil. Demonstrationen für eine echte Agrarwende. Beides mal Schauplatz Berlin, von dort Dieter Nürnberger.
Der Schlachtruf "Wir haben es satt" war heute tausendfach zu hören. Zum 10. Mal zogen Umwelt- und Tierschutzorganisationen, kirchliche Gruppen, Parteien und auch viele Landwirte, die teils mit ihren Traktoren nach Berlin gekommen sind, durch das Regierungsviertel. Ein fantasievoller Umzug. Kochtöpfe und Almglocken gehören ebenso dazu wie Demonstranten im Bienen- oder Kuhkostüm. Nach Schätzungen der Veranstalter sind es rund 27.000 Teilnehmer und sie alle eint der Wunsch nach mehr Umwelt- und Tierschutz in der Landwirtschaft. Und sie wollen, dass Lebensmitteln mehr Wertschätzung entgegengebracht wird.
Die Franzosen haben eine andere Wertschätzung für Lebensmittel. Also die Verbraucher sind ein Stück weit schuld. Aber wenn ein Konzern mit billiger Milch die Familie in den Laden lockt, um sie nachher mit teurer Schokolade abzuzocken, dann frage ich mich, wer ist jetzt da das Opfer und wer ist wirklich schuld?
Essen ist politisch, so das Motto der Demonstration. Nicht der Profit der großen Konzerne dürfe die Agrarpolitik bestimmen, sondern eine nachhaltige Produktion. Aufgerufen haben mehr als 50 Organisationen. Dabei ist auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Verena Greichen, die stellvertretende Vorsitzende.
Wir haben eine Landwirtschaft, die ja die Landschaft ausräumt. Und dort gibt es keine Lebensräume. Man sieht es an den Insekten, aber das ist natürlich nur ein Indikator für all die anderen Tiere, die dort keinen Lebensraum mehr finden. Das heißt, wir brauchen ein Umsteuern in der Agrarpolitik, damit es Geld dafür gibt, dass es eine umweltgerechte Landwirtschaft ist. Und deswegen sind wir auch hier mit den Bäuerinnen und Bauern. Das ist uns ganz wichtig, dass die bäuerliche Landwirtschaft unser Partner ist beim Umbau hin zu einer umweltgerechten Landwirtschaft.
Vor allem die europäische Agrarpolitik steht am Pranger. Die hier verankerten Flächenprämien würden vor allem die großen Höfe bevorzugen, das nachhaltige Engagement vieler Kleinbauern nicht ausreichend genug honorieren. Am Vormittag wurde vor dem Außenministerium eine Protestnote übergeben. Hier findet derzeit eine internationale Agrarministerkonferenz statt. Zur Überraschung vieler kam Julia Klöckner, die Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, vor die Tür. Die CDU-Politikerin zeigte sich dialogbereit.
Wir werden eine andere europäische Agrarpolitik bekommen. Wenn es mehr Geld geben sollte, dann nur für eine Politik mit neuen Ansätzen. Und die bedeuten zum Beispiel Umweltleistungen, bedeuten die Abgeltung der Mehrleistung im Sinne des Allgemeinwohls.
Die Agrarministerin muss derzeit Kritik von vielen Seiten aushalten. Gestern beispielsweise gingen jene Landwirte bundesweit auf die Straße, die in der Politik auch eine Bevormundung sehen. Zu viele Dünge- oder auch Tierschutzvorschriften seien geplant. Die heutige Demonstration für eine nachhaltigere Landwirtschaft war deutlich größer. Und geht es nach vielen Teilnehmern, sollte auf jeden Fall eine Spaltung innerhalb der Bauernschaft vermieden werden.
Wir würden uns eigentlich eher wünschen, dass man gemeinsam guckt. Auch die konventionellen Kolleginnen und Kollegen können nicht ernsthaft glauben, dass es ein weiter so geben kann, weil auch ihre eigene Lebensgrundlage, die sie ja seit Generationen bewahren wollen, abgegraben wird, wenn irgendwann alles Grundwasser verseucht ist oder keine Vögel mehr auf dem Land zwitschern.
Am späten Nachmittag gingen die Proteste mit einer Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor zu Ende.
Über die Demonstration für eine Agrarwende aus Berlin war das Dieter Nürnberger. Lange Zeit war Libyen außerhalb des Blickfelds der Weltpolitik. Mittlerweile hat sich die Lage dort aber so verselbstständigt, dass es bereits als großer Erfolg gilt. alle Beteiligten dieses Stellvertreterkrieges an einen Tisch zu bekommen. Morgen richtet die Bundesregierung eine vielbeachtete Libyen-Konferenz in Berlin aus, Deutschland als Vermittler auf höchster Ebene. Das freut die Gastgeber. Es könnte aber auch mit anschließenden Verpflichtungen verbunden sein. Barbara Schmidt-Matern über die offenen Fragen vor der Konferenz.
Ein Erfolg ist nach Ansicht deutscher Diplomaten keineswegs garantiert. Entsprechend nüchtern tritt die Bundesregierung vor der Konferenz am Sonntag auf, um die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Allenfalls könne der Gipfel in Berlin der Beginn eines politischen Prozesses sein, um Libyen zu befrieden, heißt es aus dem Kanzleramt. Weniger bescheiden klingt die CDU-Partei- und Fraktionsspitze. Ralf Brinkhaus, Fraktionschef im Bundestag, und die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer bewerten die Konferenz an sich schon als Erfolg. Ähnlich sieht es am Morgen im Deutschlandfunk CDU-Außenexperte Norbert Röttgen.
Wir haben nun vor einiger Zeit praktisch erstmal als Einzige diese Zuschauerrolle oder die des einseitig Engagierten verlassen und haben das zustande gebracht. Also ich würde jetzt mal sagen, ausnahmsweise bis jetzt hier nicht so viel Kritik fällig.
Dass die beteiligten Konfliktparteien und ihre Unterstützerstaaten ihre Teilnahme zumindest bislang zugesagt haben, erhöht die Chancen, zu Fortschritten zu kommen. Seit Jahren tobt in Libyen ein Bürgerkrieg. Auf der einen Seite der von den Vereinten Nationen unterstützte libysche Regierungschef al-Sarraj, der von der Türkei unterstützt wird, auf der anderen Seite der abtrünnige General Haftar. Seine Milizen beherrschen weite Teile des Landes.
General Haftar ist ein Militär. Und deshalb der Auffassung, dass der Konflikt militärisch zu lösen ist. Nach unserer Auffassung ist dieser Konflikt aber dauerhaft nur zu lösen im Rahmen eines politischen Prozesses unter der Ägide der Vereinten Nationen.
So die Hoffnung von Außenminister Heiko Maas. Der Sozialdemokrat ist überzeugt, sollten sich die Konferenzteilnehmer morgen auf eine Waffenruhe verständigen, wäre schon viel erreicht. Eigentlich gilt längst ein Waffenembargo für Libyen, das jedoch seit Jahren gebrochen wird.
Durch externe Akteure gelangen nämlich viel zu viele Waffen nach Libyen. Deshalb muss es eine Umsetzung des Waffenembargos geben,
sagt Kanzlerin Angela Merkel. Sevim Dardelen sieht hier allerdings einen Widerspruch. Die Außenpolitik-Expertin der Linksfraktion verweist auf die Waffenlieferungen des Westens an die Konfliktparteien.
Will man den Konflikt lösen, müssen die ausländischen Soldaten raus. Und auch Deutschland darf beispielsweise die Türkei nicht weiter aufrüsten mit Waffen oder auch Ägypten und die Emirate, damit diese, wie kürzlich zum Beispiel geschehen, syrische Terroristen mit dem Militärbus A400 nach Tripolis zur Unterstützung der Moslembruder fliegen können.
Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erwägt unterdessen einen Militäreinsatz in Libyen. Dem Spiegel gegenüber schlägt Borrell vor, die Europäische Union könne bei der Überwachung eines möglichen Waffenstillstands helfen. Linkspolitikerin Dardelen hält davon wenig.
Da beispielsweise Frankreich auf der Seite von General Haftar und Italien auf der Seite des Moslembruders Sarraj selbst Konfliktparteien sind. Und hier würde der Bock zum Gärtner gemacht. Das kann insoweit nicht funktionieren.
Einen deutschen Militäreinsatz in Libyen will Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hingegen nicht ausschließen.
Wenn es gelingt, dass dort wirklich Waffenstillstand nachhaltig vereinbart werden kann, dann wird natürlich auch die Frage kommen, wie soll das geschehen, wer soll absichern, und dass dann aus meiner Sicht Deutschland, das ja immer ein Treiber in diesem Prozess war, auch sich mit der Frage auseinandersetzen muss, was können wir dazu einbringen, das ist vollkommen normal.
Die ohnehin schon hochkomplizierte Gemengelage wird erschwert durch eine Vetodrohung aus Griechenland. Athen, das nicht zu der Konferenz in Berlin eingeladen wurde, will keiner Libyen-Einigung zustimmen, solange nicht der türkisch-griechische Konflikt um Seegebiete im Mittelmeer geklärt ist. Auch internationale Flüchtlingsorganisationen melden sich vor der Libyen-Konferenz zu Wort. Sie fordern unter anderem die aus ihrer Sicht fragwürdige Zusammenarbeit der EU mit der libyschen Küstenwache zu beenden.
Barbara Schmidt-Matern aus unserem Hauptstadtstudio. Wir haben es gehört in dem Beitrag, ein zentraler Spieler in Libyen ist die Türkei. Der türkische Präsident Erdogan hat vor der Konferenz morgen den Ton schon mal gesetzt und die Europäische Union aufgefordert, sich hinter die türkische Militärhilfe für die Regierung in Libyen zu stellen und, Zitat, etwas weniger zu reden. Welche Interessen die Türkei generell in Libyen verfolgt, erklärt jetzt Karin Sens.
Bis vor kurzem hatte kaum einer die Türkei als Machtfaktor beim Krieg in Libyen auf der Rechnung. Das hat sich schlagartig geändert. Präsident Recep Tayyip Erdogan bekam Anfang des Jahres ein Mandat für einen Militäreinsatz dort.
Libyen mag auf der Landkarte weit weg von der Türkei sein, aber das Land ist uns nicht fremd. Libyen ist über Jahrhunderte ein wichtiger Bestandteil des Osmanischen Reiches gewesen. Die Türken und die Libyer haben geschichtliche, soziale und kulturelle Verbindungen, die sehr weit zurückreichen. Deswegen können wir nicht ignorieren, was in Libyen gerade passiert.
Bei einer Fraktionssitzung diese Woche in Ankara spricht Erdogan von den libyschen Brüdern, die es zu schützen gilt, von ethnischen Säuberungen durch den abtrünnigen General Khalifa Haftar. Kritiker halten dem türkischen Präsidenten vor, er wolle seinen Traum von einem neuen Osmanischen Reich verwirklichen. Aus seinen wirtschaftlichen Interessen in der Region macht Erdogan selbst keinen Hehl. Vergangenen November schließt die Türkei mit der Einheitsregierung in Libyen ein Abkommen über Seegrenzen. Erdogan will sich dadurch unter anderem Gasvorkommen im Mittelmeer sichern, und zwar bald, erklärte er am Dienstag.
Ohne Genehmigung beider Staaten dürfen in dieser Seezone keinerlei Forschungsschiffe arbeiten und Bohrungen vorgenommen werden. Das ist völkerrechtlich nicht mehr möglich. 2020 werden Forschungs- und Bohrungsarbeiten beginnen.
Der türkische Präsident dürfte ein Gebiet südlich der griechischen Insel Kreta gemeint haben. Es ist Teil des Abkommens mit Libyen. Das griechische Fernsehen unterbricht sogar sein Programm für diese Meldung. Und Verteidigungsminister Nikos Panayiotopoulos reagiert in einem Fernsehinterview.
Wir gehen alle Szenarien durch. Der Ministerpräsident hat gesagt, und damit bin ich voll und ganz einverstanden, wir werden alles, was nötig sein wird, machen. Wir sind sicher nicht auf Krieg aus. Aber wenn das nötig werden sollte, dann werden wir auch daran denken. Denn es werden grundsätzliche Hoheitsrechte verletzt. Das werden wir nicht erlauben. Diese Nachricht senden wir mit aller Entschlossenheit in jede Richtung.
Die Türkei und Griechenland streiten schon länger um Bohrrechte vor Zypern. Erdogan provoziert mit seinem Engagement in Libyen aber auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der steht auf der Seite von General Haftar. Verhandlungen in Moskau über einen Waffenstillstand lässt der Anfang der Woche noch platzen. Daraufhin droht Erdogan:
Um die legitime Regierung in Libyen an der Macht zu halten und um Stabilität herzustellen, schicken wir unsere Soldaten in dieses Land. Wir sind uns bewusst, dass die Sicherheit der Türkei schon vor ihren Grenzen beginnen muss. Wir werden weiter all unsere politischen, wirtschaftlichen, humanitären, diplomatischen und militärischen Mittel mobilisieren, um im Süden unserer Region für Stabilität zu sorgen.
Bis jetzt ist die Türkei angeblich mit 35 Soldaten im Land. Sie sollen nicht kämpfen, sondern koordinieren. Für den Politologen Murat Yeşiltaş vom regierungsnahen Think Tank SETA ist das plausibel.
Dass die Türkei einen militärischen Schritt unternimmt, scheint mir im Moment kaum möglich. Die Türkei will diesen Prozess eigentlich eher aus der Distanz kontrollieren. Sie wird sich eher diplomatisch dafür einsetzen, Haftar am Verhandlungstisch zu halten.
Allein wird ihr das nicht gelingen. Experten erwarten einen längeren Berliner Prozess, an dessen Anfang allerdings ein Waffenstillstand stehen müsse.
Und jetzt belastet noch ein weiteres Thema das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei. Brüssel hat Ankara für dieses Jahr zugesagte Hilfsgelder drastisch gekürzt. Das stand zwar schon seit längerem fest, sorgt jetzt aber gerade auch wegen des Timings für Ärger. Ralf Siener aus Brüssel.
Heikel ist für die EU-Kommission der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Kurz vor dem Libyen-Gipfel im Kanzleramt, bei dem die Türkei eine wichtige Rolle spielt, verärgert die EU den türkischen Präsidenten. Indem nämlich der Auswärtige Dienst der EU einen Brief von Josep Borrell veröffentlicht, dem Chefdiplomaten der EU. In diesem Brief an das Europäische Parlament steht nichts Neues, denn die drastischen Kürzungen der Beitrittshilfen an die Türkei um 75%, die wurden bereits im letzten Jahr beschlossen. Und zwar wegen des türkischen Vorgehens in Nordsyrien gegen die Kurden und wegen türkischer Gasprobebohrungen vor Zypern. Der EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat also höchst undiplomatisch ausgerechnet wenige Stunden vor dem entscheidenden Libyen-Gipfel bei Merkel noch einmal etwas schriftlich betont, was längst seit letztem Jahr bekannt ist, was allerdings haushaltstechnisch erst jetzt wirksam wird, nämlich die Kürzungen der EU-Beitrittsbeihilfen für die Türkei. Diese Kürzungen hätte der EU-Außenbeauftragte ohne Probleme nach dem Libyen-Gipfel im Kanzleramt veröffentlichen können, irgendwann in der nächsten Woche. Borrells diplomatische Ungeschicklichkeit sorgt jetzt im Kanzleramt für Irritation. Deshalb arbeitet die EU-Kommission jetzt an einer relativierenden Presseerklärung, welche die Wogen glätten soll. Die Marschrichtung ist klar. Zwar wird die Türkei-Beihilfe gekürzt, gekürzt werden aber nicht die Mittel, die speziell in den Bereich zur Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit fließen. Einer der ersten EU-Parlamentarier, der den Brief von Josep Borrell heute gelesen hat, ist der SPD-Parlamentarier Dietmar Köster vom Ausschuss für Auswärtiges. Die angekündigten Kürzungen der EU-Finanzhilfen für den Beitrittsprozess der Türkei durch den EU-Außenbeauftragten Borrell, die seien absolut gerechtfertigt, betont der Dortmunder EU-Abgeordnete gegenüber dem ARD-Studio Brüssel. Seine Begründung? Die Türkei Erdogans habe sich immer mehr von der Europäischen Union entfernt. Sie beschädige den Rechtsstaat, wenn sie die Machtbefugnisse des Präsidenten ausweite. Und sie stelle sich klar gegen das Völkerrecht, wenn sie in Nordsyrien einmarschiere und dort Krieg gegen die Kurden führe. Es ist zu begrüßen, dass die Finanzmittel für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit von den Kürzungen nicht betroffen sind, betonte Köster gegenüber dem ARD-Studio Brüssel.
Die EU muss Prozesse für Demokratie in der Türkei weiter unterstützen. Auch das Abkommen der türkischen Regierung mit der libyschen Zentralregierung über einseitige neue Grenzziehungen, um den Zugriff auf Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer zu erlangen, ist nicht zu akzeptieren. Solche Schritte verschärfen die Spannungen in der Region. Hier müssen alle Beteiligten, wie Griechenland, Zypern und auch die EU, beteiligt werden.
Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk, 18:26 Uhr. Weniger über Personen reden, mehr über Inhalte. Dieses Motto hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vor der zweitägigen Vorstandsklausur ihrer Partei ausgegeben. Die Marschrichtung für das kommende Jahr sollte dort ausgegeben werden und auch am neuen Grundsatzprogramm weitergearbeitet werden. Zum Abschluss der Klausur heute wurde aber klar, das Motto der Parteichefin, Personalien zurückzustellen, das ging nur zum Teil auf. Aus Hamburg, Stefan Dittchen.
Eine einzige Landtagswahl wird es in diesem Jahr geben, die Wahl zur Hamburger Bürgerschaft am 23. Februar. In den Umfragen liegt die CDU weit abgeschlagen bei 15%. Immerhin aber gibt der Besuch der Parteiführung aus Bund und Ländern dem Spitzenkandidaten Markus Weinberg die Gelegenheit zu einem Seitenhieb gegen die Hamburger SPD. Die hatte ihre neue Parteiführung im Bund zuletzt gebeten, sich lieber aus dem Wahlkampf herauszuhalten.
Ich kann gerne erwähnen, dass ja nicht alle Parteien, die momentan in Hamburg Wahlkampf machen, so froh sind, wenn Kolleginnen und Kollegen des Bundesvorstandes oder sogar die Bundesvorsitzende nach Hamburg kommen. Einige sind ja sogar so weit gegangen, dass sie gar nicht mehr mit diesen sich sehen lassen.
Die CDU sei geschlossen, eine Familie, sagt Spitzenkandidat Weinberg. Auch wenn die Wahl im Februar so mies für seine Partei ausgeht, wie es auch in der Berliner Parteizentrale schon eingepreist ist, soll das die entscheidende Botschaft am Jahresbeginn sein. Nichts soll den innerparteilichen Frieden stören, keine Personaldebatte, keine möglichen Sprengsätze im Verhältnis zur bayerischen Schwesterpartei CSU. Auch innenpolitisch umschifft die CDU-Vorsitzende heikle Konflikte. Themen. Am Vormittag hatte es aus Teilnehmerkreisen überraschend geheißen, die CDU-Führung habe sich auf Vorschläge zu einer Wahlrechtsreform verständigt. Um ein übermäßiges Anwachsen des nächsten Bundestages zu vermeiden, solle die Zahl der Wahlkreise in Deutschland reduziert werden. Seit Jahren steckt die Debatte um eine von allen Parteien grundsätzlich gewollte Wahlrechtsreform fest. Auch heute kommt, noch während die CDU-Spitze in Hamburg tagt, Widerspruch von der CSU aus Bayern. Am Mittag legt auch CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wieder den Rückwärtsgang ein.
Die Gespräche werden auf der Ebene der Fraktionen und des Bundestages auch fortgeführt. Und wir sind im Moment noch nicht in einer Situation, dass wir schon konkret auch eine Festlegung im Präsidium getroffen hätten.
Mit knappen Worten versucht Kramp-Karrenbauer auch die Personaldebatte abzuräumen, die zunächst von CSU-Chef Markus Söder mit der Forderung nach einer Kabinettsumbildung und sodann von Friedrich Merz angeheizt worden war, der sich wieder einmal und ohne konkrete Festlegung für einen Posten in einem Spitzenteam seiner Partei ins Gespräch gebracht hatte.
Hier in Hamburg auf dem Parteitag habe ich nach meiner Wahl zur Parteivorsitzenden gesagt, ich lade alle ein zur Zusammenarbeit, ich will, dass diese Partei wirklich Platz bietet für alle, die sich engagieren wollen. Und insofern habe ich die Äußerungen auch von Friedrich Merz zur Kenntnis genommen, freue mich über seine Bereitschaft mitzuwirken und mehr ist dazu nicht zu sagen.
Annegret Kramp-Karrenbauer will auch in der Doppelrolle als Parteivorsitzende und Verteidigungsministerin beweisen, dass sie die Zügel in der CDU in der Hand hält. Am Jahresende soll ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet werden, dessen Erarbeitung sie schon als Generalsekretärin eingeleitet hatte. Dann soll auch klar sein, wer die CDU als Kanzlerkandidat oder Kandidatin in den Bundestagswahlkampf führt.
Zum Abschluss der CDU-Klausur in Hamburg war das Stefan Detjen. Nach Wochen der Feuer hat Australien nun mit der nächsten Naturkatastrophe zu kämpfen. Lena Bodewein.
Im Osten Australiens haben heftige Regenfälle für Überschwemmungen gesorgt. Landstraßen und Autobahnen, vor allem im Bundesstaat Queensland, wurden überspült. Bewohner von der Außenwelt abgeschnitten. Laut dem Amt für Wetterkunde ist in einigen Regionen die dreifache Niederschlagsmenge eines ganzen Monats innerhalb von nur 12 Stunden gefallen. In den Bundesstaaten New South Wales und Victoria, die seit Monaten besonders stark von den Waldbränden betroffen sind, brachte der Regen teilweise Erleichterung. Bilder von Menschen, die in Schlamm und Regen tanzen, gingen um die Welt. Doch andere Bereiche Australiens gingen leer aus. Nach wie vor lodern mehr als 100 Waldbrände, vor allem an der Ostküste. Gewitterblitze haben neue Feuer ausgelöst. Die Arbeit der Feuerwehr wurde stellenweise auch durch die Regenfälle erschwert, weil ihre Löschzüge über die matschigen Straßen nicht vorwärts kommen konnten. Hunderttausende Fische starben in einem Fluss im Bundesstaat New South Wales. Die Asche der Waldbrände wurde in das Gewässer gespült. Beobachter beschreiben Teile des Flusses als teigig-schlammige Mischung aus Verrottung und toten Fischen.
Aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus werden an 3 großen Flughäfen in den USA Einreisende aus China künftig gesondert untersucht. Katharina Wilhelm.
Aus Sorge um die mögliche Verbreitung einer Lungenkrankheit werden künftig Passagiere an 3 großen US-Flughäfen kontrolliert, wenn sie aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan einreisen. Die Sicherheitsmaßnahmen betreffen die Flughäfen in New York, Los Angeles und San Francisco. Die Krankheit soll auf das sogenannte Coronavirus zurückgehen. Die meisten Infizierten hätten sich in der chinesischen Stadt Wuhan aufgehalten und seien dort auf einem Fischmarkt lebenden Tieren ausgesetzt gewesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Virus in den USA ausbreitet, wird allerdings von der US-Gesundheitsbehörde als gering eingeschätzt.
Deutschlandfunk, 18.32 Uhr. Seit mehr als einem halben Jahr gehen in Hongkong Menschen gegen den Einfluss der kommunistischen Zentralregierung auf die Straßen. Sorgen machen sich breit, dass es sich negativ auf die Wirtschaft auswirkt. Welchen Einfluss hat das auf die Wirtschaft der Finanzmetropole? Dieser Frage geht Steffen Wurzel nach.
Die Demokratieproteste in Hongkong sind für die Wirtschaft der Finanzmetropole eine Katastrophe. So berichten es die vollständig vom Staat kontrollierten Medien in Festlandchina häufig. Auch Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam spricht gerne von einer sehr ernsthaften Lage, in der sich die autonom regierte Stadt angesichts der Proteste befinde, so wie hier bei einer Pressekonferenz im Dezember. Seit mehr als 7 Monaten dauern die Hongkonger Massenproteste inzwischen. Sie richten sich gegen den wachsenden Einfluss der kommunistischen Zentralregierung. Und tatsächlich machen die Proteste der Wirtschaft zu schaffen. Ende vergangenen Jahres rutschte die frühere britische Kolonie sogar in eine Rezession. Betroffen sind vor allem Handel und Dienstleistungen. So bleiben Touristen und Geschäftsleute weg, vor allem die aus Festlandchina. Einkaufsstraßen und Shoppingmalls sind leerer als sonst und die Hotels bekommen ihre Zimmer nicht voll. Besonders zu spüren bekommt den Rückgang der Besucher der Hongkonger Einzelhandel. In den vergangenen Monaten sackten die Umsätze im Vorjahresvergleich zum Teil um rund 1/4 ab. Dieser Trend sei bedauerlich und ärgerlich für die betroffenen Ladenbesitzer und Händler, räumt der Hongkonger Ökonom Lockhart Chung ein. Aber ein echter Grund zur Sorge oder gar eine Gefahr für Hongkongs Wirtschaft generell sei das bei weitem nicht. Die riesige Finanzbranche etwa und der internationale Großhandel seien bisher kaum betroffen. Der Einzelhandel macht nur 5% der Hongkonger Wirtschaftsleistung aus. Diese Tatsache gehört zur Gesamtbetrachtung einfach dazu. Die Hongkonger Regierung nennt zwar korrekte Zahlen, aber sie sagt eben nicht die ganze Wahrheit. Die Politiker an der Spitze der chinesischen Sonderverwaltungsregion versuchten seit Monaten mit negativen Wirtschaftszahlen Stimmung zu machen, sagt der frühere Spitzenbanker. So solle den Menschen in Hongkong Angst gemacht werden, damit diese die Protestbewegung nicht mehr unterstützen. Dass diese Taktik aufgeht, daran glaubt Lockhart Chung nicht. Die Proteste würden weitergehen, allen schlechten Wirtschaftszahlen zum Trotz.
Soweit der Beitrag von Steffen Wurzel und jetzt, wie gewohnt, der Sport. Die Rückrunde ist losgegangen in der Bundesliga. Astrid Trawohl mit mehr dazu.
Ja, Borussia Dortmund hat einen neuen Haaland, einen Erling Haaland. Und der hat die Westfalen zum Rückrundenstart der Bundesliga vor einer Pleite beim FC Augsburg gerettet. Wie? Das schildert Hans-Peter Pull.
Der FC Augsburg ist reif für die Couch. Da spielen die Augsburger kampfstark und effektiv gegen Borussia Dortmund, führen mit 1:0 und mit 3:1 und kassieren dann doch am Ende gegen niemals aufsteckende Dortmunder eine 3:5 Heimniederlage. Wegbereiter für den Dortmunder Auswärtssieg war Neuzugang Erling Haaland, der zum 2:3 verkürzen und dann auch noch zum 4:5 für die Schwarz-Gelben treffen konnte. Und Augsburg und sein Doppeltorschütze Florian Niederlechner gehen leer aus.
Für einen von den Fans ausgiebig gefeierten Erfolg sorgte auch der erste FC Köln, der nach dem Sieg über den VfL Wolfsburg in der Tabelle immer höher klettert. Armin Lehmann.
Am Ende war es ein verdienter Sieg für den ersten FC Köln, aber dieses Spiel hätte eine ganz andere Wendung nehmen können, hätte der VfL Wolfsburg in den ersten 10 Minuten seine Riesentormöglichkeiten zum Führungstreffer oder sogar zu einer höheren Führung genutzt. Und dann kam die Zeit des John Córdoba in der 23. Minute per Kopf das 1:0 und kurz vor dem Halbzeitpfiff der 2:0 Führungstreffer wieder durch Córdoba für den ersten FC Köln. Hector legte dann nach einer guten Stunde nach und Renato Steffen konnte nur noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben. Köln gewinnt mit 3:1.
Von der Krise zum Ende des letzten Jahres hat sich die Frankfurter Eintracht verabschiedet und an diesem 18. Bundesligaspieltag mit einem 2:1-Sieg in Hoffenheim geglänzt. Das ärgert natürlich TSG-Spieler Flipenke.
Frankfurt kommt direkt in unsere Drangphase mit einer einfachen Flanke zum Führungstreffer und leider ist da heute ja der Ertrag, den wir gemacht haben, vor allen Dingen zweite Halbzeit, einfach ja zu groß gewesen, dass wir da ja mit leeren Händen dastehen und dementsprechend sind wir da richtig enttäuscht heute.
Ein 2:1 Auswärtserfolg, der gelang auch dem SC Freiburg beim FSV Mainz 05. Das hatten die Breisgauer 10 Jahre lang nicht geschafft zuvor. Umso erleichterter ist Freiburgs Christian Günther jetzt.
Der Trainer hat es vor dem Spiel gesagt, ihn kotzt an, er fährt zum 8. oder 10. Mal hierher und wir können nicht gewinnen. Ich bin auch so lange schon dabei und deshalb im selben Boot wie er und heute konnte man das Ruder endlich mal rumreißen.
Fehlt noch der Auswärtserfolg von Werder Bremen bei der Düsseldorfer Fortuna. Allerdings hat sich Bremens Kevin Vogt dabei verletzt, musste nach einem Zusammenprall ins Krankenhaus. Zum Spiel Burkhard Hupe.
Werder Bremen feiert einen überlebenswichtigen Dreier. Das 1:0 in Düsseldorf war umkämpft bis zur allerletzten Sekunde, aber unter dem Strich nicht unverdient. Zum ersten Mal spielte Werder in dieser Saison zu Null, hatte dabei aber auch ein bisschen Glück. Zum Beispiel beim einzigen Tor, als der Düsseldorfer Keeper Kastenmeier einen Kopfball von Moisander ins eigene Gehäuse lenkte. Düsseldorf war offensiv ohne die nötige Durchschlagskraft unterwegs und ließ die wenigen Chancen ungenutzt. Bremen jubelt also über den ersten Auswärtssieg in Düsseldorf seit fast 30 Jahren und bangt gleichzeitig um die Gesundheit des neuen Abwehrspielers Kevin Vogt, der kurz vor dem Ende bewusstlos vom Platz getragen werden musste.
Skirennfahrer Thomas Dresen ist bei der Abfahrt von Wengen auf Platz 3 gerast und hat für den ersten deutschen Podestplatz bei dem legendären Rennen seit 29 Jahren gesorgt.
Für mich war es auf alle Fälle das Ziel, dass ich heute wieder vor allem mitfahre. Ich habe es vom Training her gewusst, von manchen Passagen, dass ich schnell sein kann. Ich habe es nur noch nicht auf die ganze Strecke hingebracht. Aber dass natürlich heute dann so aufgeht, freut mich brutal.
Thomas Dresen wurde nur vom Schweizer Sieger Beat Feuz und Dominik Paris aus Südtirol auf Platz 2 geschlagen. Platz 12 für Skispringer Karl Geiger beim Heimweltcup in Titisee Neustadt. Damit ist der Gesamtweltcup-Führende nicht zufrieden.
Also ich werde auf jeden Fall nochmal die Sprünge anschauen, analysieren, aber es ist auch ein bisschen eine Gefühlssache und ich habe mich nicht richtig wohlgefühlt, die ganzen Sprünge, aber das macht nichts, es war jetzt trotzdem in Ordnung. Also 12. Platz, da brauchen wir jetzt auch nicht reden, es geht auch schlechter und von dem her ist das in Ordnung und morgen greifen wir nochmal an.
Vor Geiger kamen seine Teamkollegen Stefan Laie und Konstantin Schmidt auf den geteilten 5. Rang. Es gewann der Pole David Kubacki. Und noch zum Biathlon, da hat sich André Siems angeschaut, wie die deutsche Männerstaffel knapp den Podestplatz verpasst hat.
Es war ein Experiment, das nicht aufgegangen ist. Trainer Marc Kirchner wollte 2 Athleten aus der 2. Reihe bei den Deutschen testen, um zu sehen, ob er im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Antholz im Februar weitere Staffelalternativen zur Verfügung hat. Aber Roman Rees und auch Philipp Navrat haben sich nicht gerade aufgedrängt. Trotzdem war es bis zum Ende wieder mal spannend, weil Arndt Peiffer alles gab, schnell schoss, alle Scheiben traf und Deutschland plötzlich wieder um die Podestplätze mitlief. Schlussläufer Benedikt Doll konnte allerdings keine Zeit gut machen und brachte das Quartett auf Rang 5 ins Ziel. Der Sieg ging an Frankreich.
Mehr zum Wintersport gibt's gleich ab 19.10 Uhr hier im Programm. In der Sendung Sport am Samstag dann auch mehr zur Partie Leipzig gegen Union Berlin. In der Fußball-Bundesliga sind in der Abendpartie 9 Minuten gespielt. Es steht 0:0 unentschieden.
Danke, Astrid Ravol. Das waren die Informationen am Abend. Hier folgt der Hintergrund heute aus Argentinien. Und um 19.05 Uhr folgt unser Kommentar zum Ende der CDU-Klausur mit der Frage, wie fit ist die Partei für die Zukunft?